Willkommen bei Compliance Check. Compliance muss nicht kompliziert und teuer sein. Wir erklären, wie es geht. Compliance Check, präsentiert von der CKC GmbH.
Hallo und herzlich willkommen hier bei Compliance Check. Heute wieder am Compliance Donnerstag mit Christian und Daniel. Und natürlich hier in unserem kleinen, feinen Podcast zum Thema Compliance. Jetzt heute die letzte Folge unserer Serie zum Thema Datenschutz. Ja, wir haben es bald geschafft. Heute soll es darum gehen, erstmal, was passiert denn eigentlich bei einer Datenpanne? Und was haben wir denn als Unternehmen zu tun, dass wir hinterher dabei jetzt keine größeren Probleme bekommen oder irgendwelche größeren Verfehlungen begehen?
Ja, danke Daniel für die Einleitung. Wenn du schon mit der Tür ins Haus fällst und von Datenpannen sprichst, wollen wir erstmal klarlegen, was ist eigentlich eine Datenpanne? Also nein, der Reifen ist nicht platt und nein, das Auto hat auch keine Zündaussetzer und steht am Straßenrand. Das ist was anderes und da kommt auch nicht der ADAC, sondern das läuft alles normaler.
Die DSGVO.
Ja, die DSGVO droht ja über allem, aber hoffentlich kommt die Prüfung dann nicht hier ins Unternehmen, das wäre nicht so toll. Aber wir wollten uns jetzt mal über das Thema Datenpannen unterhalten und die Frage klären, was ist das eigentlich und was wird denn unter einer sogenannten Verletzung des Datenschutzes, also Stichwort Datenpanne, gesehen?
Ja, also die DSGVO, die spricht ja auch nicht von Datenpanne, sondern so offiziell heißt es ja so schön, Schutzverletzung personenbezogener Daten.
Furchtbar sperrig.
Also ja, wunderschönes Bürokratendeutsch. Worum dreht sich's? Also hier werden verschiedene Arten der Schutzverletzung definiert. Das sind 5 Stück im Ganzen. Das geht mal los. Das erste ist das Thema Vernichtung. Also, dass Daten aus irgendwelchen Gründen unwiederbringlich verloren gegangen sind. Egal, ob das jetzt irgendwie unzulässig oder unbeabsichtigt dann eben war. Und also fällt unter die Kategorie Vernichtung oder Datenlöschung. Also das ist zum Beispiel natürlich besonders ärgerlich, wenn es eben im Rahmen von medizinischen Daten, Patientenakte, wenn dort irgendwelche Behandlungs- oder Medikationsdaten dann verloren gegangen sind, weil das kann ja eben hier für Patientinnen und Patienten sich sehr nachteilig auswirken, wenn da eben ihre Daten weg wären. Und man eben dann nicht mehr genau wüsste, was war denn da eigentlich in der Krankengeschichte?
Ja, wichtig an der Stelle ist zu verstehen, es handelt sich hierbei um Daten sowohl in haptischer als auch in elektronischer Form. Das bedeutet, eine Vernichtung kann natürlich auch ein Schreddern bedeuten, dass ich zum Beispiel Daten in den Datenmüll gebe, idealerweise in den Datenmüll gebe. Ich hoffe nicht, dass der in der blauen Tonne landet, um dann quasi unwiederbringlich vernichtet oder verloren zu sein. Kann zum Beispiel passieren, wenn verschiedene Papiere, verschiedene Ausdrucke, verschiedene Daten auf einem Stapel sind und dieser Stapel irgendwie zur Vernichtung freigegeben wird und da was reingerutscht ist.
Also da muss man auch unterscheiden, dass man auf der einen Seite eben das Vernichtung, also wir haben hier proaktiv die Daten aus irgendwelchen Gründen hier vernichtet. Das andere ist der Datenverlust, also das ist jetzt eben die unvorhergesehene Seite. Egal jetzt auch, ob das nur vorübergehend dauerhaft, aber das wäre genauso das Thema hier. Der Server ist abgestürzt, wir haben einen Virenbefall oder eben über einen Hackerangriff wurden unsere Daten verschlüsselt und sind deswegen verlustig gegangen.
An der Stelle möchte ich wieder eins bemerken. Auch hier ist explizit die Schnittstellenfunktion zwischen Datenschutz und Informationssicherheit zu nennen. Denn im Rahmen der Informationssicherheit habe ich mein IT-System so aufzubauen und die Benutzer so zu schulen, dass Hackerangriffe, Phishing-Mails, Virentrojaner und Würmer und dergleichen im Unternehmensnetzwerk idealerweise keinen Schaden anrichten können, weil die betroffenen Personen verdächtige Anhänge, verdächtige E-Mails und dergleichen nicht öffnen. Also auch hier, wie in der vorletzten Sendung, die wir zum Datenschutz gemacht haben, ist klar, ohne eine saubere Informationssicherheit kann der Datenschutz nicht existieren.
Ja, das ist so, aber eben hier Vernichtung, Verlust, diese Trennung, also beide Dimensionen. Dann haben wir eben noch die Veränderung, auch das ist eine Datenpanne. Wir haben eben hier entweder unbeabsichtigt oder auch unrechtmäßig Inhalte von Daten dann eben verändert. Auch das stellt hier eben entsprechende Schutzverletzung dar, weil das kann eben natürlich erheblichen Nachteil haben. Denken wir gerade an medizinische Daten, wenn ich da irgendwie die Dosierung der Medikamente irgendwie verändere, dann unter Umständen heißt es am Ende hier Patient tot.
Ja, also klassisches Beispiel, ich habe so Monatsakten oder Monatsdaten, sei es aus dem Controlling oder wie du dein Beispiel, sei es aus dem Medizinbereich und ich lege das für einen Kunden oder für meinen Patienten an und jeden Monat wird quasi diese Datei aus dem Vormonat kopiert und bearbeitet und fortgeschrieben und der Mitarbeiter, der das macht, vergisst jetzt das Kopieren des Monats Juli auf Monat August und arbeitet letztendlich die Augustwerte in die Juli-Datei ein. Jetzt haben wir quasi die Juli-Werte verloren im Rahmen einer mehr oder weniger ungewollten, aber doch beabsichtigten Veränderung, aber ungewollt diesbezüglich, weil eben der Kollege, die Kollegin vergessen hatte, ein neues Datenformat anzulegen, eine neue Datei anzulegen. Das könnte zum Beispiel im Rahmen der Veränderung ein Beispiel sein.
Ja, oder eben wenn es um Finanzdaten dann eben geht, irgendwie wir haben mit unserem Lieferanten irgendwie haben wir falsche Kontodaten dann eingegeben und was sich dann natürlich hier zum Nachteil, weil dann eben die Überweisung irgendwo entweder ins Leere oder an die falsche Stelle läuft und unser Lieferant vergebens auf sein Geld wartet. Das eben auch natürlich schlechte Thematik, aber eben hat mit der Veränderung dann dieser Finanzdaten dann eben zu tun. Natürlich auch ganz schlecht ist es, wenn Daten eben offengelegt oder weitergegeben werden an Dritte, ohne dass das eben genehmigt ist. Also ich nehme meine Kundendaten und verkaufe die an irgendeine Werbefirma, die jetzt eben hier meine Kunden dann mit Werbung zumüllt.
Autsch, das ist aber strafbewehrt. Das würde ich nicht machen. Aber tatsächlich ist die unbefugte Offenlegung, ich habe Kontoauszüge einer Bank und verschicke die, weil ich zu blöd zum Eintüten bin, an den falschen Kunden. Und jetzt hat plötzlich Lieschen Müller von Erna Meyer den Kontoauszug im Postfach bei sich zu Hause vor der Haustür. Das ist unbefugtes Offenlegen, unbefugte Weitergabe. Und dort würde auch dementsprechend eine Datenpanne dann sofort zielführend sein, diese zu behandeln. Im Idealfall weist die Kundin Frau Meyer dann an, liebe Bank, du hast aber jetzt hier die falschen Daten geschickt und die Frau Müller weiß darüber dann am Ende Bescheid, weil sie informiert wurde, dass es eine Datenpanne gab. Kommen wir aber später nochmal drauf. Das könnte aber so dieses unbefugte Offenlegen sein.
Ja, und der letzte Punkt dann eben der unbefugte Zugang. Tatsächlich, wir haben jetzt unsere Daten, die wir bekommen haben, irgendwo eben gespeichert und jetzt aber das Problem, dass sie von Personen, die jetzt in unserem Rechte-Rollen-Konzept nicht dafür vorgesehen sind, dass sie eben die Daten entweder nur einsehen oder auch verändern oder verarbeiten können und hier eben dann trotzdem Zugriff haben. Also das Rechte-Rollen-Konzept an der Stelle versagt und insofern hier unbefugter Zugriff dann eben möglich ist.
Beispiel an der Stelle, jemand aus dem Vertrieb latscht in die Personalabteilung rein und schaut sich interessenhalber mal die einzelnen Personalakten seiner Kollegen an. Das ist ein unbefugter Zugang, ein unbefugter Zugriff, denn der Mitarbeiter aus dem Vertrieb hat in der Personalabteilung und vor allem in den Personalakten nichts zu suchen. Das ist der Personalabteilung vorbehalten.
Genau, oder ich habe irgendein Kundenportal, wo sich meine Kunden einloggen und dann können die irgendwie sehen, wer da noch sich eingeloggt hat. Oder das wäre ja auch nicht im Sinne des Erfinders, dass man eben sieht, wer ist hier noch Kunde oder wer ist hier noch Lieferant. Also das sind eben solche Fälle, die eben hier eben bestehen können.
Aus diesen Pannen oder aus diesen Verfehlungen werden...
What to do? Was mache ich, was muss ich jetzt auch machen?
Da werden gewisse Maßnahmen notwendig und eine Maßnahme davon ist, ich muss erstens diese Datenpanne melden. Melden bedeutet, es gibt einen im Unternehmen einzurichtenden Meldeweg und dieser Meldeweg ist einzuhalten. Auch hierzu gibt es Fristen und es gibt Abläufe hierzu.
Erste Frage, an wen müssen wir
normalerweise
melden?
Werden Meldungen unternehmensintern vorbereitet, also Abteilung 1 an Abteilung 2 und Abteilung 2 möglicherweise direkt an den Datenschutzbeauftragten. Das wäre der interne Meldeweg im Unternehmen. Also wenn wir jetzt zum Beispiel diesen Kontoauszug haben, der Service, der die Information bekommen hat seitens der Bank, kriegt jetzt die Information, oh, da lief ein Kontoauszug falsch. Und der wendet sich jetzt an die Abteilung Beauftragtenwesen und dort an den Datenschutzbeauftragten. Dann ist die Information genau dort, wo sie hingehört. Und jetzt hat der Datenschutzbeauftragte die Aufgabe, das an den zuständigen Überwachenden, also an die Überwachungsbehörde, an die Überwachungsstelle zu melden. Und das ist in der Regel der Landesdatenschutzbeauftragte. Jedes Bundesland in Deutschland hat einen einzelnen oder einen eigenen Landesdatenschutzbeauftragten, der jeweils in der Landeshauptstadt anzusiedeln ist, im Rahmen seiner Datenschutzfunktion natürlich die Aufgaben des Landes übernimmt, aber auch natürlich die Meldungen im Rahmen der Anzeigen von Datenpannen übernimmt.
Ja, also die Meldepflicht, also es geht hier um bestimmte eben Pannen, die eben passiert sind, müssen wir immer eine Meldung abgeben?
Wir geben immer eine Meldung ab in dem Moment, wo es einem sachkundigen Dritten einleuchten würde, dass hier eine Datenpanne vorliegt, ist eine Meldung abzugeben und zwar binnen 72 Stunden.
Also auch das eben wichtig, eben von der Fristigkeit her, was wir zu tun haben. Grundsätzlich die Verletzung festzustellen. Ja, wie du sagst, eben hier die entsprechende Abteilung, die dann irgendwo hier die Rückmeldung bekommt, eben in dem Fall zum Beispiel von der Kundin. Ich habe hier aber Kontoauszüge von jemand anderem bekommen. In anderen Fällen ist es ja nicht unbedingt so eindeutig, dass wir da so eine Rückmeldung kriegen.
Nein, also es ist so, es muss schon ein hinreichend begründeter Verdacht sein. Ein reiner Verdacht an und für sich, da könnte was sein, reicht nicht aus. Es muss schon so sein, dass hier faktisch etwas im Argen liegt. Ja?
Also eine Dokumentation, hier wurden irgendwelche Datensätze verändert irgendwo im System, da hat sich jemand eingeloggt, der hätte sich da nicht einloggen dürfen.
Ganz genau.
Solche Geschichten muss ich irgendwo dann eben haben.
Also es muss einen Tatvorgang oder einen Vorgang geben, einfach nur, da könnte etwas passieren oder es könnte etwas passiert sein, reicht an dieser Stelle nicht aus.
Okay, also das ist mal das eine, aber bleiben wir eben bei der Meldung, also wo es hingeht, wissen wir. Die Frage eben jetzt auch genau, was ist zu melden, wie ist zu melden. Also der Meldeweg muss ja eröffnet sein, das ist ja wie immer unser Compliance-technisches Erste. Weil wir können ja jetzt nicht einfach hier so aus der kalten Küche kommen, sondern letztendlich müssen wir den Meldeweg ja eröffnen.
Es gibt für den Meldeweg die Möglichkeit, eine solche Meldung als Formular zu bearbeiten und das loszuschicken. Es gibt aber verschiedene Meldewege. Also ich kann auch das als Meldender letztendlich über einen elektronischen Meldeweg übermitteln. Ich kann das postalisch übermitteln. Das kommt auch immer drauf an, wie die Möglichkeiten im Unternehmen gegeben sind. Ob Fax geht, weiß ich tatsächlich nicht. Das müsste man abklären. Diesen Fall hatten wir so noch nie.
Hat keiner mehr einen Fax.
Ja, also deswegen weiß ich das auch nicht, aber es geht elektronisch und postalisch.
Okay. dann die Frage, ab wann muss man melden? Weil vielleicht gibt es eben irgendwelche Nichtigkeiten. Muss ich wegen jeder Kleinigkeit nein, die Behörde, sondern nein. ab welchem Level die Behörde dann einzuschalten?
Im Rahmen der Verfehlung, jetzt sind wir wieder bei der Datenschutzfolgenabschätzung. Das hatten wir in der Sendung davor, dass wir eine Risikoanalyse machen müssen. Und so ist es, dass spätestens, wenn ich ein hinreichend begründetes Risiko habe, der Fachmann spricht von einem normalen Risiko. Ja, es gibt ja die Unterscheidung zwischen geringem Risiko, normalem Risiko und erhöhtem oder hohem Risiko. In dem Moment, wo ich ein normales Risiko habe, ist eine Meldung anzusetzen. Und ein geringes Risiko, so nach dem Motto, ja, okay, da passiert jetzt nichts, da gibt's auch keine Folgen, das sind auch keine großartigen Verfehlungen hinsichtlich von Kunden zu erwarten, da ist auch kein Schaden, den man dann erwarten würde, dann ist von einer Meldung abzusehen. Das muss aber der Datenschutzbeauftragte im Rahmen dieser Folgenabschätzung im Sinne der Risikoanalyse festlegen.
Also deswegen eben ganz wichtig, dass der Datenschutzbeauftragte ja unbedingt eben sachkundig sein muss, um genau diese Abschätzung zu treffen. Deswegen auch geringes Risiko heißt, wenn wir von Verletzung sprechen, was wird verletzt? Die Rechte und Freiheiten der Betroffenen.
Korrekt.
Also deren Daten hier irgendwo unrechtmäßig irgendwo anders gelandet oder verarbeitet, verändert, wie auch immer.
Und die Folgen daraus.
Und genau, die Folgen, die sich eben daraus ergeben. Also was heißt das? Und wenn es jetzt eben hier keine negativen Folgen gibt, im Grunde, also dann sind wir in dieser geringen Risikokategorie. Ja, es gab eine Verletzung, aber das hat eben hier jetzt für die Betroffenen keine irgendwelchen Risiken für negative Konsequenzen. Dann sind wir auch jetzt erstmal raus, da irgendwas melden zu müssen.
Wir machen ein Beispiel. Ein Unternehmen kalkuliert ein Angebot. Es ist die Firma Max Müller GmbH, die das Angebot bekommt. Und in der PowerPoint-Präsentation wird unten auf der linken Seite in der Fußzeile neben dem Seitenzeichen wird nicht Max Müller GmbH eingetragen, sondern ist eben die Hans Mustermann GmbH eingetragen, weil das Unternehmen vorher mit der Hans Mustermann GmbH einen Vertrag geschlossen hat. Und jetzt weiß am Ende die Max Müller GmbH, dass das angebotsschreibende Unternehmen mit Hans Mustermann im Vertrag steht. Das ist jetzt eine Datenpanne, es ist eine Offenlegung von kundenbezogenen Daten, aber daraus passiert nichts. Also damit kann ich letztendlich in der Regel nichts anfangen. Was anderes wäre es, wenn das jetzt zum Beispiel ein Angebot ist, wie kriege ich Sie von dem Knast raus? Ja, also was machen wir, damit Sie keine Verfehlung haben, damit Sie morgen nicht in die Justizvollzugsanstalt einrücken? Dann ist das was anderes, weil dann sind wir an einem anderen Punkt drin.
Naja, oder wenn wir jetzt eben bei dem Angebotsbeispiel bleiben, wenn jetzt eben die Müller GmbH das ein vollständiges Angebot, das für die Mustermann GmbH bestimmt wird, bekommt mit allen irgendwelchen Aufschlüsselungen von irgendwelchen Inhalten und Daten. Das könnte dann ja schon eben hier, wo es auch irgendwelche Vertragsabsprachen drin auch auslesbar sind. Also ist ja was anderes wie dann nur der Name, der jetzt irgendwo versehentlich irgendwo in der Fußzeile dann eben vergessen wurde zu verändern, kriegt es dann schon eine andere Dimension.
Absolut. Also das wäre schon eine relativ heftige Datenpanne, weil ich ja dann Vertragsdetails und dergleichen offenlege, was eigentlich einen anderen Dritten gar nichts angeht.
Ja, also das ist diese Abstufung, die wir dann eben hier haben. Deswegen dann mit dem normalen Risiko, da, wo eben dann die Meldung, der Meldeprozess in Gang kommt. Und natürlich bei hohen Risiken, da ist dann neben den Aufsichtsbehörden, wo man auch unter Umständen die Betroffenen dann benachrichtigen muss. Du, pass auf, hier ist, gerade wenn es zum Beispiel um Kontodaten oder so geht, hier ist was passiert. Gerade wenn es dann darum geht, hier deine Kreditkartendaten sperren, lass deine Karte sperren, dass hier niemand, wir hatten einen Hackerangriff, dass der jetzt nicht mit deiner Kreditkarte, lieber Kunde, hier den Großeinkauf im Internet macht.
Ja, oder wenn Kontoauszüge falsch zugesandt sind, sind da ja auch Kontonummern und dergleichen drauf. Also in dem Moment, wo sowas passiert, sind die Betroffenen zu benachrichtigen, weil das ist nicht mehr gering, das ist auch nicht normal, das ist ein hohes Risiko, weil da kann sehr viel daraus passieren.
Ja, also deswegen natürlich das Problem, das wir haben, wenn so die Abstufung, die Auswirkungen, je unsicherer das ist, was eben passieren könnte, aber umso eher müssen wir eben auch wegen potenzieller Haftung dann einfach davon ausgehen, das melden wir.
Ja.
Also das ist dann auch eben das Thema Selbstschutz, das eben dort da eben auch mit reinkommt. Welche Folgen oder gut, erstmal, was muss in der Meldung drin sein? Das,
ja, wie immer bei so einer Meldung, als wie erstes
bei so einer
Mal,
Unfallmeldung.
So ist es, ganz genau. Was ist es passiert? Also was genau ist passiert? Beschreiben Sie doch mal bitte die Verletzung. Dann, wer ist denn davon betroffen? Wer ist in Anführungszeichen Täter, wer ist Opfer, welche Folgen haben sich möglicherweise dann daraus ergeben. Ich brauche dann die möglicherweise konkrete Anzahl von Betroffenen, sofern sie sich ermitteln lassen. Ich muss natürlich auch jeweils nennen, wer ist denn der Meldende, also sprich, ich muss den Datenschutzbeauftragten des Unternehmens, ich muss Ross und Reiter nennen. Und natürlich muss ich, wir hatten schon gesagt, die Folgen, die hier entstehen könnten oder entstanden sind, muss ich auch melden.
Und drüber raus natürlich auch, was tue ich dagegen? Also beschreiben eben, welche Maßnahmen habe ich schon ergriffen oder plane ich zu ergreifen, um jetzt eben das Problem zu lösen.
Ja, und welche Maßnahmen sind noch in der Pipeline und bis wann werden diese umgesetzt? Das ist genau das, was in der Meldung drinne steht. Wir haben dazu ein Musterformular entwickelt, wo das alles drinne steht. Und bitte nochmal an der Stelle ganz konkret, all das im Rahmen der internen Ermittlungen hat im Rahmen des Meldewesens binnen 72 Stunden zu erfolgen. Genau, das ist wichtig, das kommt aus dem Gesetz. Die Frist ist nicht zu verletzen. Das ist eine heilige Kuh, die wird nicht geschlachtet.
Nee, und im Zweifelsfall, genau da wird es dann auch Ärger geben, wenn man die Frist auch reißt. Also deswegen nicht nur Meldung selber, sondern auch die Frist genau zu beachten. Und auch noch was eben ist, wenn ich auch noch die Betroffenen benachrichtige, eben wichtig, auch einfacher, verständlicher Sprache, dass die Betroffenen auch direkt erschließen, erkennen können, was ist das Problem, was ist denn eben zu tun. Also wenn das in irgendeinem unverständlichen Juristenkauderwelsch verfasst ist, dann ist es keine Benachrichtigung eben nach den erforderlichen Kriterien.
Ja, es muss empfängerorientiert sein. Das bedeutet, der Datenschutzbeauftragte, der diese Benachrichtigung vollzieht, sollte davon ausgehen, dass die Personen, die benachrichtigt werden, weder sachkundig noch in irgendeiner Art und Weise diesbezüglich geschult sind. Und manchmal existieren auch Sprachbarrieren, manchmal existieren auch Informations- und Wissensbarrieren. Das bedeutet, man muss das auf ganz bodenständiger, niederschwelliger Ebene erläutern.
Und natürlich aufpassen, wenn ich jetzt dabei bin, irgendwie meine Kunden zu benachrichtigen, dass ich nicht genau in dem Moment die nächste Verfehlung begehe, mich da die Daten vertausche.
Ja,
genau. Das wäre auch blöd. Und was man auch nicht machen darf, zu sagen, ja, wenn ich dem Kunden jetzt eh schon diese Benachrichtigung schicke, dann schicke ich doch den neuesten Flyer von unserem neuesten Produkt mit.
Nein, das machen Sie nicht. Das ist natürlich nicht gut.
Das ist nicht nur nicht gut, das darf auch nicht sein. Nein. Also da muss explizit erkennbar hier Benachrichtigung, Datenpanne, dass es hier nicht irgendein Sammelding, weil sonst geht die Benachrichtigung möglicherweise dann eben unter.
Ja, yeah. An der Stelle gibt es auch ein paar Ausnahmen, wann eine Benachrichtigung von Betroffenen unterbleiben kann. Auf das wollen wir jetzt näher gar nicht eingehen. Das ist zu tiefgehend. Wichtig ist, wenn es eine Datenpanne gibt und es gibt auch die Benachrichtigung von Betroffenen in der Fläche. Betonung liegt in der Fläche, nicht eine einzelne Person, sondern ein großer Personenkreis. Also beispielsweise, was machen wir denn? Amazon wurde gehackt. So, alle Kundendaten wurden offengelegt. Das sind jetzt nicht 5 Stück, sondern hier sprechen wir über, ich habe keine Ahnung, wie viele, aber es sind mit Sicherheit 3-stellige Millionen, die hier als Amazon-Kunde sind. Wie gehe ich denn damit um?
dann haben wir natürlich auch die Möglichkeit, ich kann sowas öffentlich ja auch bekannt machen. Also deswegen das Aufwand eben jeden Einzelnen informieren, kann eben hier dann zu hoch sein, aber eben eine öffentliche Bekanntmachung, abgesehen davon, dass wahrscheinlich in dem genannten Falle sogar die Medien, die Nachrichten darüber berichten würden, oh, hier Datenpanne bei, haben wir in der Vergangenheit ja auch immer wieder.
Das haben wir schon öfters gehört.
Dass darüber natürlich auch über so eine Bekanntmachung, über öffentliche Nachricht dann eben auch die Betroffenen auch schnell informiert werden können.
Ja, das kann man über Printmedien, TV, Internet.
Problem natürlich, das hat dann natürlich einen entsprechenden Image-Schaden unmittelbar zur Folge.
Das steht auf einem anderen Blatt Papier, das ist richtig, aber das steht auf einem anderen Blatt Papier. Hier ist es so, dass quasi das Naming and Shaming, wie es so schön heißt, das Unternehmen selbst machen muss. Also klar ist, wenn so eine Datenpanne passiert, opfert sich das Unternehmen letztendlich auf dem Silbertablett.
Ja, ja. Absolut. Was müssen wir noch eben berücksichtigen? Klar, die Dokumentation, aber das gilt wie bei allen Datenschutzthemen. Was tun wir? Was ist passiert? Welche Maßnahmen? Das auch entsprechend zu dokumentieren, also nicht nur für die Meldung, auch bei Nichtmeldepflichtigen, eben weil daraus werden intern Maßnahmen resultieren.
Naja, es muss ja auch dokumentiert werden, wie ich zu der Entscheidung komme, ob der Risikogehalt gering, mittel oder hoch ist. Und dann muss ich zu der Entscheidung kommen, habe ich jetzt eine Benachrichtigungspflicht oder habe ich keine? Das muss ich ja in irgendeiner Art und Weise dokumentieren.
Und wenn es um Auftragsdatenverarbeitung geht, wie schaut's dann aus?
Auftragsdatenverarbeitung ist etwas, was letztendlich in meinem Namen, aber von einem anderen Unternehmen verarbeitet wird. Hier ist es so, dass wenn dort eine Panne existiert, dass derjenige, welche die Auftragsdatenverarbeitung für mich vornimmt, mir Assistenz leisten muss. Das bedeutet, eine Pflichtverletzung ist seitens des Auftragnehmers, dem Auftraggeber anzuzeigen. Und es sind auch weitreichende Unterstützungsleistungen dann zu erbringen. Klar ist, man muss immer gucken, in welchen Zuständigkeitsbereich fällt denn eine Verfehlung. Wenn das der Auftragsdatenverarbeiter hat, dann unterstütze ich ihn natürlich in meinem möglichen Rahmen. Habe ich die Verfehlung, werde ich in der Regel von dem Auftragsdatenverarbeiter unterstützt. Das kommt immer darauf an, wie das Verhältnis liegt. Aber auch hier ist es so, dass wir Meldewege und Fristigkeit berücksichtigen müssen. Wir haben das jetzt schon ein paar Mal angesprochen. Den Meldeweg und die Meldefrist sind einzuhalten. Aber es existiert natürlich jetzt einen größeren Adressatenkreis, weil es muss ja erstmal mit dem Auftragsdatenverarbeiter in Kommunikation getreten werden und gefragt werden, wie läuft das, wo kommt's her und so weiter. Das heißt, diese 72-Stunden-Frist, die wird jetzt verdammt eng.
Deswegen, also sollten solche Dinge auch in einem vertraglichen Regelung mit unserem Auftragsdatenverarbeiter eben entsprechend aufgenommen und festgelegt werden, dass eben hier ganz klar auch drinsteht, hier wann ist wo, wie, wer zu benachrichtigen, dass da eben nichts ins Leere läuft.
Ja, das Problem ist, wenn man das erst im Rahmen einer Datenpanne beginnt zu eruieren,
ist es zu spät.
Ganz genau, dann werden die 72 Stunden nicht nur nicht, die werden überhaupt nicht reichen.
Genau, und auch schon einfach selber intern empfiehlt es sich natürlich, in diesem Fall gerade wegen dieser 72-Stunden-Frist, dass man hier im Grunde auch einen Notfallplan im Grunde hat. Also, dass hier man auflistet, eben was ist eben zu tun, wenn hier etwas passiert. Wer ist zu benachrichtigen? Wo muss die Information hin? Was alles für Informationen müssen hin, dass man eben hier am Ende rechtzeitig noch entscheiden kann, müssen wir an die Behörde melden oder nicht, dass wir eben im Rahmen dieser 72 Stunden dann eben bleiben.
Ja, wichtig ist, dass der Datenschutzbeauftragte möglichst früh, möglichst umfangreich alle Informationen erhält. Und das ist, wie du beschrieben hast, die Meldekette. Also Mitarbeiter, Vorgesetzter, IT, Datenschutz, wie auch immer, so läuft in der Regel die Meldekette, und beurteilen, ob eine Meldung notwendig ist, beurteilen, ob weitere Personen benachrichtigt werden müssen, eine Offenlegung existiert, existieren muss, kann nur der Datenschutzbeauftragte. Das können der Erstmelder, bei dem diese Datenpanne, vielleicht auch ein Callcenter, wie auch immer, das können die gar nicht, sondern die müssen das aufnehmen und weiterleiten. Und dieser Prozess muss möglichst schlank und effizient laufen, weil ansonsten verlieren wir hier unnötigerweise zu viel Zeit.
Nach dem Motto, wir berufen jetzt erstmal eine Kommission ein.
Ja, wenn ich nicht mehr weiter weiß, bilde ich einen Arbeitskreis. Funktioniert leider in diesem Thema nicht, sondern das muss im Vorfeld alles schon stehen.
Das ist genauso wie beim Thema Evakuierungsplan im Brandfall. Da kann ich auch dann nicht lang drüber diskutieren, sondern muss eben klar sein, wo ist der Fluchtweg, was ist zu tun und wie müssen wir agieren.
Ja. Also das Thema, im Übrigen, das Thema Vogelstrauß-Politik funktioniert bei so Datenpannen auch nicht. Also irgendwie Kopf unter den Arm und gucken, ja, der Kelch wird schon an mir vorübergehen, ist nicht.
Kopf unter den Arm war aber irgendwie der kopflose Reiter, das war nicht der Vogelstrauß.
Ja, ich wollte jetzt nicht sagen, Kopf in Sand stecken, weil irgendwie Sand, nicht so toll ist.
Oder wie Lothar Matthäus sagte, wir dürfen jetzt nicht den Sand in den Kopf stecken.
Ja, genau.
So, eins haben wir jetzt noch, wir haben die Behörden, wir haben den Landesdatenschutzbeauftragten schon angesprochen, gibt auch natürlich den Bundesdatenschutzbeauftragten.
Ja, der aber, ist eine höher angesiedelte Instanz, aber die Erstkontaktaufnahme wird in der Regel der Landesdatenschutzbeauftragte sein.
Wo das Unternehmen sitzt.
Richtig.
Die Frage jetzt aber natürlich, wenn wir dort gemeldet haben, was passiert dann mit der Meldung und was wird dann da entschieden und wie kommt gegebenenfalls auch, was tut dann die Behörde?
Also die Behörde legt dann erstmal einen Fall an. Das bedeutet, man wird jetzt diesen gemeldeten Fall untersuchen und möglicherweise auch Kontrollen vornehmen. Dazu gehört es auch, dass die Behörde eine Vorortbegehung, also eine sogenannte Vorortkontrolle, vornehmen kann. Also man könnte jetzt quasi vom Wecken eines schlafenden Hundes sprechen. Ja? Das zeigt jetzt der Behörde an, hoppla, hier läuft was schief. Und dazu gibt es natürlich nicht nur die Vorortkontrolle, sondern das Anfragen und Einfordern von Unterlagen, Dokumenten, Berichten etc. pp.
Aber wichtig eben, wir müssen diesen schlafenden Hund wecken.
Ja.
Wenn wir nicht melden und die kommen hinterher irgendwann.
Nein, dann machen wir uns angreifbar.
Dann und wird festgestellt, wir haben unsere Meldepflichten, sind wir nicht nachgekommen, dann kriegen wir auch mit der großen Bratpfanne übers Hirn.
Ich sagte ja Vogelstrauß-Politik und der Kelch geht an mir schadlos vorüber, ist nicht, das funktioniert nicht. Am Ende aller Tage kommt das alles raus und das Thema von Fristverletzungen beziehungsweise von Nichtmeldungen ist Bußgeld bewährt.
Und wenn irgendwas, je nachdem was festgestellt wird, leitet die Behörde dann ja auch entsprechend Ermittlungen ein. Das heißt, unter Umständen kommt dann die Staatsanwaltschaft, Gewerbeaufsicht, also alle Aufsichtsbehörden, die eben im jeweiligen Fall irgendwie tangiert sind, können dann eben hier auf den Plan treten.
Ja, es kommt auf die Datenpanne drauf an und es kommt natürlich drauf an, was schiefgelaufen ist. Aber wenn's blöd läuft, Daniel, kann das eine Delegation von verschiedenen Behörden sein, die plötzlich zeitgleich aufschlägt.
Und eben auch dann anordnet, was jetzt zu tun ist.
Ja, also tatsächlich gibt's auch so, dass die Behörde von extern Maßnahmen anordnen kann, sogenannte Pflicht- oder Zwangsmaßnahmen. Das ist aber immer im Rahmen der Schwere des Falles zu berücksichtigen. Auf jeden Fall wird eine gewisse Überprüfung des Falles nicht unterbleiben.
Deswegen auch wichtig eben, was wir schon vorher hatten, eben, dass ich selber dann eben Maßnahmen ergreife, um eben das Problem zu beheben, weil dann kann ich sagen, hier, ja, wir hatten das Problem, aber wir haben jetzt das und das und das und das schon gemacht. Wir sagen, wir hatten hier ein Problem, was habt ihr gemacht? Ja, nix.
Ja, das geht nicht.
Das wäre hier ein ganz schlechter Fall. Das könnte auch dazu führen, dass zum Beispiel unser Datenschutzbeauftragter abberufen wird, weil eben Qualifikation oder Zuverlässigkeit als nicht gegeben angesehen wird. Und natürlich, was dann eben auch drohen kann, am Ende sind entsprechende Strafen, die festgelegt werden. Das können eben Geldstrafen sein, aber eben auch teilweise Freiheitsstrafen.
Ja, wir kennen das aus dem allgemeinen Compliance, also die ganzen Bußgelder, alles, was Ordnungswidrigkeiten ist, ja, so heißt auch das Gesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, kurz OWG, sind Bußgelder. Und es gibt natürlich diesbezüglich vorrangige Normen eben aus dem Bundesdatenschutzgesetz 2018 neu. Und dort heißt es, dass es neben Bußgeldern eben auch Freiheitsstrafen von bis zu 5 Jahren geben kann. Und bis zu 3 Jahren geben kann und möglicherweise das nicht auf Bewährung ausgesetzt wird. Die Bewährungsfrist endet in der Regel bei 24 Monaten, also 2 Jahren. Es gibt aber auch Freiheitsstrafen von 1 oder maximal bis zu 2 Jahren, die je nach Schwere des Falles auch mal gerne zur Bewährung ausgesetzt werden. Aber klar ist, man hat dann eine Vorbestrafung. Und eine Vorbestrafung, du hast es vorher gesagt, Zuverlässigkeit, eine Vorbestrafung bedeutet, ich bin nicht mehr zuverlässig.
Ja, dann ist schon die Frage, hätte ich den Job gar nicht bekommen dürfen.
Doch, aber wenn ich dann als Datenschutzbeauftragter vorbestraft werde, darf ich das Amt nicht mehr ausüben. Ich werde dann zukünftig kein Datenschutzbeauftragter mehr sein.
Und wenn ich schon vorbestraft bin, darf ich dann überhaupt Datenschutz?
Nein.
Das ist das, was ich meine.
Wenn ich vorbestraft bin, also bitte nicht, ich bin vorbestraft wegen irgendwie Drogendelikten oder sonst irgendwas. Das ist was anderes. Es geht hier wirklich wegen Wirtschaftskriminalität in dem Rahmen. Also da muss man drauf Acht geben. Aber unsere Empfehlung wäre diesbezüglich natürlich darauf zu achten, dass der Datenschutzbeauftragte total zuverlässig ist. Also wirklich ein vorbildliches, unbeflecktes Führungszeugnis hat.
Ja, Geldbußen natürlich können auch sehr teuer werden. Das kann eben hier man selber verantwortlich ist, also Organisationsverschulden, Bußgelder dann bis zu 2% des gesamten weltweit erzielten Jahresumsatzes dann eben sein.
In der Regel werden die Geldbußen ans Unternehmen gestellt. Es gibt aber auch Geldbußen, die persönlich gestellt werden. Die liegen aber niedriger. Aber das, was du sagst, ja, und in besonders schweren Fällen ein Vielfaches davon.
Ja, also deswegen bleibt, können wir zusammenfassen, wichtig an der Stelle, um eben solche Dinge zu vermeiden, lassen Sie das nicht zu, schauen Sie auf Ihre Datenschutzorganisation, schauen Sie, gerade wenn Sie auch jemanden von extern bestellt haben als Datenschützer, ob diese Person tatsächlich ihren Pflichten nachkommt, ob die eben hier so zuverlässig ist, dass am Ende für Ihr Unternehmen hier nichts Nachteiliges entsteht. Denn wie in allen Berufsfeldern gibt es hier auch bessere und schlechtere Anbieter. Überlegen Sie nicht vielleicht, ob nicht eine interne Lösung eben hier zweckmäßiger sein könnte, wie jemand, der irgendwie vielleicht nur alle halb Jahr mal irgendwie fragt, na, ist alles in Ordnung, sondern eben das Thema auf dem Schirm hat. Schauen Sie eben, dass Meldewege eben hier eingerichtet sind, dass sie eben Fristen einhalten können, wenn denn etwas passiert und dass ihre Organisationen und Strukturen auch geeignet sind, eben hier entsprechend auch dann Abhilfe zu schaffen.
Ja, also in der Tat, das wäre das Credo, das man am Ende als Plädoyer hält. Dem ist hinzuzufügen, ich würde einen internen Datenschützer immer einem externen Datenschützer bevorzugen, weil egal wie die Organisation aufgebaut ist, ein externer Datenschützer kann nie so tief ins Unternehmen einblicken wie jemand Internes und wird die Aufgaben nie so intensiv bearbeiten können wie jemand Internes. Und zusätzlich gilt, wir haben da draußen ein Heer von Datenschützern, die sich Datenschützer schimpfen und irgendwo so auf 400-Euro-Basis bei Unternehmen gerne mal das als Nebentätigkeit machen. Und wie du sagst, so allhalb Jahr rufe ich mal an, ist alles okay. Das ist nicht die gesetzeskonforme Erfüllung des Datenschutzes.
Weil eben letztendlich für Sie eben heißt das im Unternehmen wirklich, am Ende haben Sie das Problem. Und wenn Sie brauchen im Grunde niemanden, wenn alles gut ist und alles funktioniert, dann brauche ich niemanden. Aber die Frage ist, was passiert eben in dem Fall, wenn irgendwas schief geht, wenn wir irgendwo wirklich Bedarf haben, dann ist dann mein Datenschützer wirklich kompetent, fähig, in der Lage, greifbar um eben hier allen Verpflichtungen nachzukommen. Und deswegen, wenn ich die Lösung intern habe, ist das natürlich sichergestellt. Was man natürlich da in dem Fall natürlich auch machen kann, dann von extern sich noch Expertise dazu zu holen, dass mein interner Datenschützer dann eben hier einen externen Dienstleister hat, um anzurufen und sagen, pass auf, ich habe hier den und den Fall, wie ist das zu bewerten oder wie können wir jetzt hier vorgehen, um gleich einen fachlichen Rat da eben zu haben. Das ist sicher ein guter und zweckmäßiger Weg, gerade wenn man eben hier jemanden auch erst zum Datenschützer bestellt und dort eben dahingehend dann eben jemand in die Rolle rein wächst erst.
Ja, in der Tat ist das ein Weg, den ich auch bevorzugen würde, weil so jemand fertig gelernt als Datenschützer, der fällt ja nicht vom Himmel. Das ist ja meistens mit langjähriger beruflicher Erfahrung und Praxis verbunden und diese Erfahrung und Praxis muss natürlich erst erarbeitet werden. Aber klar ist, dann hat man einen internen Ansprechpartner und klar ist, man kann dann intern die ganzen Prozesse aufsetzen. Wenn wir von externem Datenschützer sprechen, dann sprechen wir diesbezüglich von klassischer Auslagerung. Das wäre dann der Datenschutz an einen externen Dritten ausgelagert. Und ja, ich muss auch hier wieder mit erhobenem Zeigefinger drohen. Sie kommen aus der Nummer mit der Haftung nicht raus. Und zweitens, es ist auch so, dass Sie intern irgendjemand bestellen müssen und sei es nur die Geschäftsleitung, die das Thema Datenschutz auf dem Hut hat. Und wenn es niemand anderes gibt, dann bleibt nur die Geschäftsleitung übrig. Und die kommt, wie wir es jetzt schon gesehen haben, eben aus der Nummer, egal wie sie sich dreht und wendet, nicht raus.
Ja, also deshalb wirklich Appell auch, überprüfen Sie da die bestehenden Strukturen, überprüfen Sie gegebenenfalls ausgelagerte Tätigkeiten, ob das dann eben auch im Zweifelsfall so funktionieren kann, dass es alle Ansprüche erfüllt, die gestellt werden. Und natürlich, wie immer gilt, wenn Sie dazu Fragen haben, wenn Sie da Unterstützung benötigen, wenden Sie sich da gerne an uns, www.compliance-check.eu, finden Sie alle Kontaktdaten, melden Sie sich und dann können wir eben schauen, was und wie wir das Thema für Ihr Unternehmen weiterbekommen.
Ja, an der Stelle bleibt uns nichts anderes übrig, als zu sagen, jawohl, Sie haben es geschafft.
Datenschutz sind wir jetzt soweit mal in aller gebotene Kürze und aber auch in der notwendigen Ausführlichkeit jetzt hier mal durchgegangen. Vielen Dank, dass Sie heute eingeschaltet haben. Freuen Sie sich auch in 2 Wochen, dann, wenn es hier wieder weitergeht, dann mit neuem Thema. Und bis dahin bleiben Sie compliant, haben Sie eine gute Restwoche und einen guten Start ins Wochenende.
Ja, wir verabschieden uns an der Stelle. Wir freuen uns fürs weitere Einschalten in 14 Tagen. Wir freuen uns, wenn Sie uns auch weiterempfehlen. Und wir freuen uns natürlich für Ihr Interesse. Und wenn Sie Fragen haben, Daniel hat es vorher gesagt, scheuen Sie sich nicht, uns zu kontaktieren. Wir stehen Ihnen gern mit Rat und Tat zur Verfügung.
Jo, vielen Dank und dann jetzt bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank und tschüss.
Wiederhören.
Das war der heutige Compliance-Check, präsentiert von der CKC GmbH. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.